Die ganze Welt feiert Ostern. Ist uns das bewusst? In unzähligen Kirchen, Versammlungsstätten treffen sich heute unsere Schwestern und Brüder und feiern die Auferstehung des Herrn. Das ist ein Weltereignis und wir sind beteiligt. Wir sind hier und unser Herr, der auferstandene Herr, ist hier. Halleluja. Ihr könnt euch noch nicht richtig freuen. Lasst euch das mal wirklich auf der Zunge zergehen. Unzählige Menschen feiern heute den größten Sieg, den es jemals in der Weltgeschichte gegeben hat. Und wir sind nicht nur Zuschauer, sondern wir sind beteiligt. Karfreitag und Ostern ist der Wendepunkt der Weltgeschichte. Denn dort ist das größte Ereignis geschehen, Wirklichkeit geworden, das die Welt jemals gesehen hat. Und ich profitiere davon. Denn was dort passiert ist, ist auch für mich passiert und ist auch für dich passiert. Halleluja. Da ist Johannes, der Apostel, auf Patmos in der Verbannung. Und der auferstandene Herr begegnet ihm in einer Vision und er zeigt ihm die Zukunft. Er zeigt ihm den Thron Gottes. Und da gibt es ein Buch mit 7 Siegeln und niemand ist würdig, dieses Buch zu öffnen. Es enthält das Schicksal der Welt. Und da ist keiner, der dieses Buch öffnen darf. Und Johannes fängt an zu weinen, denn er spürt, auch er ist nicht würdig. Er, der so nahe beim Herrn war, der Geliebte des Heilands. Und dann kommt einer und sagt, weine nicht, Johannes. Einer ist würdig. Der Löwe aus Juda hat überwunden. Und er macht die Augen auf. Und er sieht auf dem Thron das Lamm Gottes. Löwe und Lamm, es gehört zusammen. Karfreitag erinnert uns an das Lamm Gottes. Wir erinnern uns an die grandiose Predigt von Karfreitag. Das Lamm Gottes, das stellvertretend die Sünde der ganzen Welt mit ans Kreuz genommen hat, inklusive deiner Schuld und meiner Schuld. Und der Löwe, der König, der Herr, die Majestät, die auferstanden ist und der Weltgeschichte eine Wende gegeben hat. Die Predigt heute Morgen, das heißt eigentlich ist es eine Bibelarbeit, die ich mit euch machen will, steht unter dem Titel Der auferstandene König. Der auferstandene König. Man hat einen Quasi-Verbrecher ans Kreuz genagelt und einen Unschuldigen ins Grab gelegt. Aber auferstanden ist der Herr der Herren und der König der Könige. Darf ich einen Amen hören? Das ist so. Der auferstandene König. Ostern bedeutet, eine ganz neue Zeit hat begonnen. Hat begonnen. Das ist nicht Zukunftsmusik, sondern das ist jetzt schon Wirklichkeit. In Lukas 24, Vers 1 bis 9 lese ich einen Teil der Ostergeschichte. Aber am ersten Tag der Woche, sehr früh, kamen sie zum Grab und trugen bei sich die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein abgewälzt von dem Grab und gingen hinein und fanden den Leib des Herrn nicht. Und als sie darüber bekümmert waren, siehe, da traten zu ihnen 2 Männer mit glänzenden Kleidern. Sie aber erschraken und neigten ihr Angesicht zur Erde. Da sprachen die zu ihnen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Gedenkt daran, wie er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn muss überantwortet werden in die Hände der Sünder und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Und sie gedachten an seine Worte. Und sie gingen wieder weg vom Grab und verkündigten das alles den 11 Jüngern und den anderen. Hier waren es Frauen, die zum Grab gingen, um den Leichnam Jesu zu balsamieren, ihm die letzte Ehre zu geben, ihn zu salben und ihn dann dem Tod zu überlassen. Aber welche Überraschung! Der große Stein war weggerollt. Das Grab konnte den auferstandenen Herrn nicht halten, sondern das Leben hat den Tod besiegt. Die Sabine hat ja am Freitag hier diesen Text gelesen, den sie verfasst hat. Und die schönste Stelle fand ich in dem Text, bei all dem Schönen, was da war. Jesus ist weg, der Tod ist weg. Der Tod ist weg. Das ist so simpel und so einfach und entspricht aber 100% der Wahrheit. Der Tod ist weg, denn durch Jesus ist der Tod besiegt. Die Auferstehung Jesu markiert eine neue Epoche der Heilsgeschichte. Durch den stellvertretenden Tod Jesu am Kreuz hat er die Forderung des Gesetzes nach dem Tod des Sünders erfüllt. Manche Menschen und auch manche Christen denken, dass es Gott ist, der den Tod des Sünders fordert. Das stimmt nicht. Ich weiß gar nicht, wer das aufgebracht hat. Die Sünde fordert den Tod des Sünders. Denn der Sünde sollt ist der Tod. Das Wort Gottes sagt, Gott will nicht, dass der Sünder stirbt, sondern dass er umkehrt und lebt. Das ist, was Gott will. Aber offensichtlich hat die Sünde und der die Sünde vertritt, nämlich der Feind Gottes, der Teufel, das Recht, den, der schuldig wird, anzuklagen und den Tod zu fordern. Und Gott kann nichts dagegen tun, außer eine Lösung hervorbringen, die dem bestehenden Recht Rechenschaft trägt. Durch seinen stellvertretenden Tod am Kreuz hat Jesus die Forderung des Gesetzes nach dem Tod des Sünders erfüllt. Er starb unschuldig und hat damit unsere Schuld, meine Schuld und deine Schuld, stellvertretend mit ans Kreuz genommen und ist unseren Tod gestorben. Und durch seine Auferstehung hat er den Beweis erbracht, dass die Sünde und der Tod besiegt sind. Jesus hätte ja für uns sterben können und direkt vom Grab in den Himmel gehen. Aber das hat er nicht getan. Er war noch Wochen auf der Erde und hat sich als Auferstandener gezeigt und bewiesen. Warum? Damit auch der Letzte wissen darf, das, was Jesus am Kreuz tat, ist gültig. Denn die Auferstehung ist der Beweis, dass er als unschuldiges Opfer für die Sünde der Welt gestorben ist. Damit ist es legitim zu sagen, ich habe ewiges Leben. Die Auferstehung ist die Legitimation des Königanspruchs Jesu. Ich wiederhole nochmal, man hat einen Angeklagten, einen Quasi-Verbrecher gekreuzigt. Man hat einen Unschuldigen ins Grab gelegt, aber auferstanden ist die Majestät. Die Auferstehung ist die Legitimation des Königanspruchs Jesu. Ostern heißt, der König lebt. Der König ist auferstanden. Die Welt, in der wir leben, ist geistlich gesehen besetztes Land. Wir reden zwar von der Herrschaft Gottes, dass Jesus König der Könige ist und Herr der Herren, und dennoch ist unsere reale Erfahrung in dieser Welt, dass da auch eine andere Macht ist, die augenscheinlich sogar mehr Einfluss hat als Gottes Macht. Wir schauen die Nachrichten an und sind erschüttert. Wir schlagen die Zeitung auf und Ungerechtigkeit und Bosheit begegnet uns. Wir schauen in unsere Gesellschaft, in die Familien und merken, da sind so viele auf dem Holzweg. Wir spüren, wie auch in der Politik und in der Weltwirtschaft sich Dinge regen, die uns Angst machen. Offensichtlich sind da Mächte am Wirken, die wohl nicht die sein können, von denen wir sagen, es ist Gott. Es sind gute Mächte. Die Welt, in der wir leben, ist besetztes Land. Wir leben zwar in Gottes Schöpfung, aber eine andere Macht hat unsere Welt in Besitz genommen. Diese andere Macht hat viele Namen. In der Bibel lesen wir, dass er der Fürst der Welt ist. Das ist die andere Macht. Der Fürst der Finsternis, der Lügner, der Mörder von Anfang an, der Durcheinanderbringer, der Ankläger, der Verführer, die Schlange, der Böse. All das bezeichnet den, der diese Welt, in der wir leben, besetzt hat. Und mittendrin leben wir. Und dieser Böse, dieser Mörder von Anfang an, er hatte es auch auf Jesus abgesehen. Er hat ihn versucht. Er wollte ihn manipulieren. Er wollte ihn zu falschen Handlungen. Er wollte ihn zur Sünde hin verführen. Aber Jesus widerstand. In ihm war kein Unrecht. Bis zum Schluss. Er hat gesiegt. Er ist als Sieger hervorgegangen. Und weil er ohne Unrecht starb, konnte der Tod, der die Strafe der Sünde ist, ihn nicht halten. Das Paradies, das Gott einstmals geschaffen hatte, war ein Ort des Friedens. Das Wort Paradiso, Paradies bedeutet Garten oder eingefriedeter Garten, was deutlich macht, es gab offensichtlich ein Drinnen und ein Draußen. Denn einfrieden muss man nur etwas, was von außen bedroht wird. In dieses Paradies setzte Gott Menschen, die geschaffen waren in seinem Ebenbild, ihm gleich, Adam und Eva. Aber sie kamen nicht in eine Welt, die absolut unantastbar war, sondern bei all dem Schönen im Paradies, berichtet uns die Heilige Schrift, war da auch eine Schlange. Die war schon da. Die hatte Zugang gefunden sogar zu diesem Paradies. Und sie verführte die Menschen mit ihrer Lügen dazu, die Seiten zu wechseln. Der Mensch gehörte ganz Gott. Und Gott sagte, du darfst von all diesen Bäumen essen. Nur dieser eine einzige im Garten, mitten im Garten, der Baum der Erkenntnis, den rühr nicht an. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere, heißt es, und sie kam und sagte, oh, Gott hat euch gesagt, ihr dürft von überhaupt keinem Baum hier essen? Doch, sagte die Frau, wir dürfen von allen Bäumen essen, nur von diesem einen nicht, denn wenn wir davon essen, werden wir sterben. Oh, sagte die Schlange, da hat euch Gott aber ganz schön an der Nase rumgeführt. Denn mitnichten werdet ihr sterben, sondern wenn ihr von diesem Baum esst, dann werdet ihr sein wie Gott und erkennen, was gut und böse ist. Und wir wissen, wie es weitergegangen ist. Die Frau nahm, sie aß. Sie gab dem Mann und er aß. Und plötzlich gingen ihnen die Augen auf. Und sie merkten, sie hatten alles verloren. Sie fühlten sich nackt bis auf die Knochen. Nicht nur bis auf die Haut. Nackt bis ins Herz. Nackt bis in die Tiefe der Seele. Und sie flohen vor Gott, versuchten ihre Scham zu bedecken mit Blättern, aber nichts half. Und dann kommt Gott und sucht sie. Und er ruft: Adam, wo bist du? Irgendwann krabbelt Adam hervor und sagt: Ah, wir hatten Angst vor dir. Ja, warum habt ihr Angst? Weil wir nackt sind. Wer hat euch gesagt, dass ihr nackt seid? Ja, wir haben von dem Baum gegessen. Alles, was so schön begonnen hatte, war plötzlich verloren. Die Menschen hatten die Seiten gewechselt. Von der Herrschaft Gottes kamen sie unter die Herrschaft dieser bösen Macht. Freiwillig, kann man sagen, und doch belogen und verführt. So ist es bis heute. Der Mensch ließ sich mit Lügen locken und lief damit zum Feind über. Das Paradies, das Reich, das Gott dem Menschen gegeben hatte, denn er sollte darüber herrschen, zerfiel. Es verging. Dornen und Disteln wuchsen. Schmerz, Leid und Tod waren die Folge. Und dann wurden die Kinder geboren. Kain der Erste und dann Abel. Und der eigene Sohn erschlägt seinen Bruder. Wie bitter für diese Menschen. Aber Gott gab den Menschen nicht auf. Er hatte einen Plan. Er verhieß einen Retter. Einen, der die Schlange, den Satan besiegt, der alles wieder ins Lot bringt und das Böse für immer hinwegtut. Der ein ewiges Reich der Gerechtigkeit aufrichten würde. Gott machte kein Geheimnis aus dieser Rettung. Gott machte kein Geheimnis aus diesem Plan. Aber er machte ein Geheimnis daraus, wer denn dieser Retter sein würde. Gott selbst würde nämlich Mensch werden und dieser Retter sein, der für die Schuld der Menschen stirbt. Gott selbst hatte sich diese Rolle aufgespart. Da war ein Mann, der in Treue Gott folgte, Abraham. Und dieser Abraham wartete auf den verheißenen Nachkommen. Und endlich war er geboren und wuchs heran, der Stolz des Vaters. Und dann kommt Gott und sagt: Abraham, glaubst du an mich? Glaubst du, dass ich treu bin? Dann opfere deinen Sohn. Und Abraham zieht los mit seinem Sohn. Messer, Feuer, Holz, alles ist vorbereitet. Und unterwegs sagt der Sohn: Vater, wir haben alles dabei, außer dem Opfer. Wo ist das Lamm? Und nun sagt Abraham in einer ihm unbewussten Prophetie: Gott wird sich ein Lamm ersehen. Und sie ziehen auf den Berg, der Altar wird gebaut. Und Abraham sagt: Mein Sohn, du bist das Opfer. Und er legt ihn auf den Altar. Und als er ihn töten will, in der Gewissheit, Gott wird ihn auch wieder auferwecken, schreitet Gott ein und sagt: Halt, halt, töte ihn nicht, halt, töte ihn nicht. Dass der Vater den Sohn opfert, hat sich Gott selbst vorbehalten. Das hat er von Menschen nie gefordert. Halt, das ist mein Part. Den Sohn hinzugeben, das behalte ich mir vor. Gott selbst wollte das Opfer werden, das unschuldig und ohne Sünde für die Sünde der Welt stirbt. Viele Menschen durch die ganze Menschheitsgeschichte sehnten sich nach diesem verlorenen Paradies, nach diesem Reich, des Friedens, nach einem König, der alles wieder ins Lot bringt. Und Gott berief Menschen und sie versuchten es. Aber Mose hat es nicht geschafft. Und wer am lautesten darüber gestöhnt hat, war sein eigenes Volk, trotz der vielen Opfer. Das Reich des Friedens schien manchmal nahe zu sein und wurde doch nicht greifbar. Die Propheten und Richter, Gideon, Elia, Elisa, bis hin zu Samuel, sie haben es nicht geschafft. Die Sehnsucht blieb. Irgendwann kommt das Volk Israel auf die Idee und geht zu Samuel und sagt, wir wollen einen König wie die anderen Völker. In der Hoffnung, vielleicht passiert dann etwas. Und Samuel ist zutiefst betroffen, denn das versteht er als Ablehnung gegenüber seiner Autorität und seiner Art, das Volk zu führen. Und er kommt zu Gott und sagt, Herr, Sie haben einen König von mir verlangt. Und Gott sagt, Samuel, Sie haben nicht dich abgelehnt, Sie haben mich abgelehnt. Denn Gott ist dieser einzige Herrscher, der dieses Reich des Friedens und der Harmonie, dieses Paradies wieder auferstehen lassen kann. Denen, die Gott nahe waren, Männer und Frauen, war klar, dass das kommende, das herbeigesehnte Reich allein Gott zum König haben konnte. Kein Mensch kann dieses Reich schaffen, denn alle Menschen haben Fehler und Begrenzungen. Der Einzige, der keine Fehler und Begrenzungen kennt, das ist Gott selbst. Gott wollte auch dieser König sein, aber die Menschen sind nun mal so gestrickt, dass sie oft den kürzeren Weg suchen. 1. Chronik, Kapitel 29, Vers 11, da ist es David, der sagt, du Herr besitzt Größe, Kraft und Ruhm, Glanz und Majestät. Alles, was im Himmel und auf der Erde lebt, ist dein. Du bist Gott, der höchste Herrscher über alles. Du bist die Majestät. Du bist der König. Viele Prophezeiungen im Alten Testament machten diese Königsherrschaft Gottes dann deutlich. Immer wieder blitzt es auf. Gott hat eine Zukunft. Gott hat eine Veränderung. Und so wuchs die Erwartung. Und die Erfüllung der Prophezeiung nähert sich. Da ist eine junge Frau und sie bekommt Besuch von einem Engel. Lukas Kapitel 1, Vers 30. Gabriel ist es. Und dann heißt es, und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters Davids geben. Und er wird König sein über das Haus Jakobs in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Das war die Verheißung an Maria. Es kommt ein Reich, das hat kein Ende. Und der König wird der sein, der durch die Jungfrau geboren ist. Jesus. Bald darauf, als Jesus geboren war, kamen diese Magier aus dem Osten und sie fragten den König Herodes in Jerusalem, Matthäus 2, Vers 2, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Und Herodes erschrak und mit ihm das ganze Jerusalem, heißt es. Warum? Da war plötzlich Konkurrenz. König wollte doch Herodes sein, wie viele andere Könige auch. Und nun sollte da ein neuer König geboren sein. Aber er verstand nicht, dass dieser König kein König sein würde nach weltlicher Art, sondern dass sein Reich eine andere Qualität und einen anderen Inhalt hat. Jesus wuchs heran. Und Johannes der Täufer trat als Zeuge vor ihm auf, als der, der ebene Bahn macht in der Wüste dem, der da kommt. Johannes 1, Vers 29 bis 31. Am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt und spricht: Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde wegträgt. Dieser ist, von dem ich gesagt habe, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist. Denn er war eher als ich und ich kannte ihn nicht. Aber damit er Israel offenbart werde, darum bin ich gekommen zu taufen mit Wasser. Jesus beginnt seinen Dienst. Er tut Zeichen und Wunder. Er heilt die Kranken. Er weckt Tote auf. Er befreit die Besessenen. Er ist bei denen, die am Rande der Gesellschaft sind. Er geht zu den Armen und zu den Trostlosen, zu den Einsamen, zu den Verlierern dieser Welt. Durch seinen Dienst offenbart nun Jesus das Wesen seines Reiches. Dass Jesus Menschen geheilt hat, bedeutet, in seinem Reich, wo die Macht des Königs vollumfänglich da sein wird, gibt es keine Krankheit mehr. Denn im Dienst Jesu sehen wir das Reich Gottes kommen. Dass er Tote auferweckt hat, zeigt, in seinem Reich ist der Tod besiegt. Dass er Sünde vergeben hat, bedeutet, dass in seinem Reich Sünde keinen Raum mehr hat. Dass er auch die gesehen hat, die andere übersehen haben, bedeutet, in seinem Reich hat jeder Anerkennung und Wert. Jesus hat die Dinge der menschlichen Reiche auf den Kopf gestellt. Menschen haben versucht, so ein Reich des Friedens und der Harmonie herzustellen, aber die Mittel waren oft gewalttätig und das widerspricht sich von vornherein. Die Menschen haben versucht, auch Jesus zu einem menschlichen König zu machen und Jesus wich ihnen aus und ließ es nicht zu, sondern Jesus hatte eine andere Sendung. Am Ende gibt es sich als König zu erkennen. Als Jesus unterwegs ist nach Jerusalem, reitend auf einem Esel, da ist er auf dem Weg zum legitimen Anspruch auf die Krone. Vorher wich er aus, aber dann in der Zielgerade, als das Kreuz immer näher rückte, da zeigte er: Und doch bin ich der König, der kommen soll. Lukas 19, 37 und 38. Und als er schon nahe am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben, mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten, und sprachen: Gelobt sei der, der kommt, der König in dem Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Gelobt sei der, der kommt, der König. Der König. Und Jesus wehrt sich nicht mehr. Denn seine Krönung steht bevor. Johannes 18, Vers 33 und 36 und 37. Jesus vor Pilatus, er ist angeklagt, wird beschuldigt und Pilatus verhört ihn. Dann lesen wir: Pilatus fragte Jesus: Bist du der König der Juden? Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und damit meint er: Mein Reich ist nicht von der Art dieser Welt. Denn da, wo Welt steht, steht Äon, das heißt Weltzeit. Mein Reich ist anders. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Nun aber ist mein Reich nicht von dieser Welt. Und hier macht Jesus deutlich: Weltliche Reiche müssen sich mit Gewalt verteidigen. Er sagt aber: Mein Reich ist anders. Sonst würde ich das ja auch tun. aber ich tue es nicht. Da fragte ihn Pilatus, so bist du dennoch ein König? Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Matthäus 27, Vers 29. Hier wird Jesus gekrönt. Und sie flochten eine Dornenkrone und setzten sie ihm aufs Haupt und gaben ihm ein Rohr in seine Hand und beugten die Knie vor ihm und verspotteten ihn und sprachen, gegrüßt seist du, der Judenkönig. Diese Dornenkrone hat eine tiefe geistliche Bedeutung. Denn die Krönung des legitimen Königs fand nicht durch Macht und Herrlichkeit statt, sondern in Demut und in Liebe zu uns und zu dieser Welt. Das macht ihn aus. Das gibt ihm die Legitimation, der wahre König zu sein. Kein König, der auf seine eigenen Vorteile bedacht ist, sondern ein König, der auf das Vorteil seines Volkes bedacht ist, der bereit ist, sogar in den Tod für sein Volk zu gehen. Das ist ein König. Das ist wahrhaft ein König. Ein König, der sich nicht mit Gold schmückt vor den Menschen, sondern der sich mit einer Dornenkrone krönen lässt. Statt Jubel hat er Spott geerntet und doch ging er auf richtigen Hauptes zum Kreuz. Johannes 19, Vers 19. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie aufs Kreuz. Und es war geschrieben, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Nun magst du denken, warum ist das alles für die Juden? Ich bin ja gar kein Jude. Paulus erklärt das ja deutlich in seinen Briefen, dass das Heil aus den Juden kommt und dass ein jeder, der gerettet wird durch Jesus Christus und seine Gnade, mit eingepfropft ist in diesen edlen Stamm, der seit der Erwählung des jüdischen Volkes bestand. Bist du ein Jude? Ich bin einer. In diesem Sinne. Er, Jesus, ist mein König. Legitim. Und ich möchte mich beugen vor ihm. Ich möchte zu ihm gehören. Ich möchte leben zur Ehre meines Königs. Die Ankläger, die fromme Elite kam zu Pilatus, als sie dieses Schild sah, Jesus von Nazareth, König der Juden, und sagt, schreib drauf, er hat behauptet, er sei der König der Juden. Und Pilatus geht nicht drauf ein. Er sagt, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. So steht über dem Haupt Jesu am Kreuz, Jesus von Nazareth, König der Juden. Und hier kommt jetzt noch was Schönes, das ich euch gern noch erklären möchte. Auf vielen historischen Bildern sehen wir die Kreuzigungsszene mit diesem Schild über dem Haupt Jesu. Und darauf steht Inri. Das ist lateinisch und bedeutet Jesus von Nazareth, König der Juden. Das sind immer die Anfangsbuchstaben. Das Neue Testament ist in Griechisch geschrieben und auch im Griechischen finden wir diese Anfangsbuchstaben. Ihr werdet aber nirgends ein Bild sehen mit den hebräischen Buchstaben. Denn wenn man das Gleiche schreibt, Jesus von Nazareth, König der Juden, mit hebräischen Buchstaben, steht auf diesem Schild JHWH. Das ist das Wort Jahwe. Und das kann kein orthodoxer Jude dulden, dass der heilige Gottesnamen über dem Haupt des Gekreuzigten hängt. Du musst das ändern, Pilatus. Das können wir nicht dulden. Und Pilatus sagt, jetzt steht's da, jetzt bleibt's. Siehe, das ist Gottes Lamm. Gottes Lamm, sein Name steht da. Jahwe, er bekennt sich zu diesem Lamm. Jesus von Nazareth, König der Juden. Hebräer 2, Vers 9. Jesus sehen wir durch das Leiden des Todes gekrönt, mit Preis und Ehre, denn durch Gottes Gnade sollte er für alle den Tod schmecken. Ist das nicht interessant, wie das hier ausgedrückt ist? Wir sehen Jesus gekrönt durch das Leiden des Todes. Wir sehen die Dornenkrone. Wir sehen das Kreuz. Das krönt ihn. Das macht ihn zum wahren König. Das legitimiert seinen Anspruch der Königsherrschaft. Und eine allerletzte Bibelstelle für heute. Ich habe ja gesagt, wir machen eine Bibelarbeit. Offenbarung 19, Vers 16. Der siegreiche Herr, der reitet auf einem weißen Pferd. Da heißt es, und er trägt einen Namen geschrieben auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte. König aller Könige und Herr aller Herren. Noch ist es nicht für alle offenbar, aber für Menschen des Glaubens hat sich bereits die Tür der Offenbarung aufgetan. Der König lebt. Er ist auferstanden. Jesus Christus hat den Feind besiegt. Er hat uns befreit. Der König, hört gut zu, hat aus versklavten Menschen Edelleute gemacht. So nennt uns das Neue Testament Könige und Priester. Wir sind die Erben der Verheißung. Unser Wandel ist bereits im Himmel, sagt Paulus. Wir sind in eine neue Wirklichkeit hineingenommen worden, weil Jesus für uns die Tür geöffnet hat. Selig seid ihr, selig, beneidenswert glücklich. Wer zu Jesus gehört, er gehört zu einer neuen Realität. Der König hat aus versklavten Menschen, aus Bettlern Edelleute gemacht. Wir sind gekrönt, gekrönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Durch seinen Sieg gibt es berechtigte Hoffnung für die Welt, in der wir leben. Halleluja. Ich rufe euch zu, lebe zur Ehre deines Königs. Und ich sage dir, jeder, der möchte, darf dazugehören. Vielleicht gibt es heute Morgen Menschen, die haben diese Entscheidung für diesen König noch nicht getroffen. Du kannst heute Morgen ein Edelmann oder eine Edelfrau werden. Du kommst als Sünder. Und du gehst als Heiliger. Diese Möglichkeit hat uns Jesus geöffnet durch Kreuz und Auferstehung. Amen.